möchte mich ganz herzlich bedanken für das schöne Musikstück. Gott sei Dank. Ja, das war einfach schön. Und ein interessanter Text. Das Thema, das ich mir heute ausgesucht habe oder das Gott mir ein Stück aufs Herz gelegt hat, hat zu tun mit dem Menschen als ein Abbild Gottes, mit der Ehe als ein Abbild Gottes und damit, wie Satan dieses Bild Gottes auch in unserer Gesellschaft heute und eben teilweise auch in der Gemeinde angreift und eingreifen möchte und auslöschen möchte. Und dabei muss ich notgedrungen auch eine Kartoffel anfassen und die ist heiß. Heiße Kartoffel nennt man das im Englischen. Also das ist so ein Thema, wo man sich schnell die Finger verbrennen kann. Nicht wahr? Es wird nämlich auch um Kleidung gehen. Aber die Predigt ist nicht dazu da, dass jetzt jeder links und rechts guckt, na, was hat denn mein Nachbar an und wie lang ist der Rock oder solche Dinge, sondern wir wollen es vor allem auf uns beziehen, auf uns persönlich und den Heiligen Geist bitten, dass er jeden von uns führt in dieser Frage, denn es ist auch eine sehr persönliche Frage. Bevor ich das mache, möchte ich noch ganz kurz beten, bleib dazu sitzen und möchte um den Heiligen Geist besonders für mich bitten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Es ist ein heiliges und vollkommenes und wunderbares Wort, das uns Licht schenkt und Wegweisung gibt. Ich bitte dich, dass du jetzt besonders wirkst, Herr, dass deine Stimme hörbar wird und es ist dein Wort und deine Wahrheit. Mögest du sie auf unser Herz schreiben und auch meine Lippen salben und habe Dank dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte ein paar Verse voranstellen, wo es darum geht, dass wir erkennen, dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Und dazu gehört, dass er ihn als Mann und Frau geschaffen hat. Und dass auch besonders er in diesen Bund der Ehe Dinge hineingetan hat, die etwas von Gott und seinem Wesen widerspiegeln. Da lade ich euch ein, lesen wir mal zuerst 1. Mose 1, Vers 26 und 27, der Schöpfungsbericht. 1. Mose 1, ab Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Der zweite Vers finden wir in Epheser 5. Epheser 5, Vers 31 und 32. Und hier nimmt Paulus Bezug auf den Schöpfungsbericht und die Ehestiftung Gottes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Die zwei werden ein Fleisch sein. Das bedeutet eine Person nach biblischer Begrifflichkeit. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also eine menschliche Beziehung wird zu einem Bild für eine göttlich-menschliche Beziehung. Gehen wir ein paar Verse vor. Vers 24 und 25. Und da fahren wir ein bisschen von den verschiedenen Aufgaben und Rollen in dieser Beziehung. Vers 24. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Gott hat einen Plan. Er hat mit der Schöpfung den Plan und die Absicht verfolgt, durch die Erde und besonders durch die Erschaffung des Menschen und besonders dadurch, dass er den Menschen als ein Beziehungswesen geschaffen hat, dass er etwas verdeutlicht von seinem eigenen Wesen. Denn Gott ist in sich selbst Beziehung. Wenn ihr genau aufgepasst habt in dem Schöpfungsbericht, heißt es, und Gott sprach. Wie viel ist Gott? Gott ist eigentlich einer. Und so steht es auch im Schöpfungsbericht. Gott sagte, er sagte und so weiter. Aber an dieser Stelle kommt auf einmal eine Pluralität hinein. Denn Gott sagt, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild. Und hier wird etwas Neues von Gott deutlich, ganz am Anfang der Bibel, nämlich, dass in Gott selbst Beziehung herrscht. Schwester White schreibt über diesen Vers, dass hier der Vater zum Sohn sprach. Lasst uns Menschen machen. Wir erfahren hier etwas über Gott, dass er mehr ist als nur einer und dass eine Beziehung herrscht. In diesem Moment, wo Gott sagt, ich möchte Menschen schaffen in unserem Bild, die auch Beziehung haben. Und dann wird gesagt, er schafft sie als Mann und als Frau. Also Gott hat den Menschen in seinem Bild geschaffen und diese Bildlichkeit, Gottes Bildlichkeit, kommt zum Ausdruck darin, auch darin, dass wir Beziehungsmenschen sind. Und sie kommt in besonderer Weise dadurch zum Ausdruck, dass Gott die Ehe gestiftet hat zwischen Mann und Frau. Also das ist für uns wichtig zu verstehen, auch wenn wir dann später in Einzelheiten gehen werden, dass Gott eine ganz großartige, fantastische Absicht verfolgt hat in der Erschaffung des Menschen und besonders, dass er zwei verschiedene Geschlechter geschaffen hat. Darin kommt etwas vom Wesen Gottes zum Ausdruck. Beziehung, Liebe, gegenseitige Unterordnung und Dienen, Gleichheit. Mann und Frau sind als Mensch gleichwertig, aber sie haben unterschiedliche Rollen und Aufgaben, die sich gegenseitig ergänzen. Schauen wir mal in die Ehebeziehung hinein und da können wir einige Parallelen feststellen, was uns das über Gott verrät. Die Liebe des Mannes zur Frau zeigt ihr, wie sehr Gott den Menschen liebt und um ihn wirbt. Die Frau wird umworben. So umwirbt Gott uns als Mensch. Die Liebe der Frau zeigt dem Mann, wie wunderbar es für Gott ist, wenn wir seine Liebe erwidern, wenn wir reagieren oder wenn wir nicht verheiratet sind. Jeder Mensch hat die Sehnsucht nach einem Partner, nicht wahr? Fängt schon recht früh an. Da stellt man sich das vor und denkt, wie wird das mal sein? Oder den mag ich oder die mag ich. Gott hat das in uns hineingelegt und diese Sehnsucht nach einem Gegenüber zeigt uns, wie sehr Gott sich nach dir sehnt, nach uns und nach einer Entscheidung, dass wir uns für ihn entscheiden. Er sehnt sich nach uns. Der Wunsch eines Ehepaares nach Kindern zeigt, wie sehr Gott sich gewünscht hat, die Menschheit zu erschaffen, Leben zu geben, neues Leben zu schaffen, in dem sich sein Bild widerspiegelt. So wie Kinder den Eltern ähnlich sind. Die Ähnlichkeit von Kindern zu ihren Eltern zeigt, dass Gott uns ihm ähnlich geschaffen hat. Die Liebe von Eltern zu ihren Kindern zeigt, wie sehr Gott uns als menschliche Kinder liebt. Die Fürsorge der Eltern für ihre Kinder zeigt die Fürsorge Gottes für uns. Oder dass Eltern die Kinder irgendwann mal aus dem Haus lassen und in die Selbstständigkeit führen. In die Freiheit entlassen, damit sie eine eigene Existenz aufbauen können. Das zeigt, dass Gottes Liebe auch seine Geschöpfe nie festhält, sondern dass er unsere Willensfreiheit respektiert. Er wünscht, dass wir unser Leben selbstständig gestalten können und glücklich sind. Aber ohne durch Ungehorsam gegenüber den Prinzipien des Lebens unsere Freiheit zu verlieren. Das ist das, was auch Eltern ihren Kindern wünschen. Dass sie mal glücklich werden, aber nicht auf falsche Wege kommen, die sie nur in den Abgrund bringen. So auch Gott. Es gibt zwei Dinge, die wir erkennen können, wo der Mensch ein Abbild Gottes ist. Ich möchte es nochmal herausstellen. Und das hat zu tun mit dem dreieinigen Wesen Gottes, Vater, Sohn und Geist. Und es hat zu tun mit der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Schauen wir uns diese Dreieinigkeit mal kurz an. Nur ein paar Gedanken möchte ich. Ich möchte es nicht zu sehr ausführen, denn es ist eigentlich nicht direkt das Thema. Vater, Sohn und Geist nach biblischem Verständnis stehen auf derselben Stufe. Da ist nicht einer mehr Gott als der andere. Und so stehen auch Mann und Frau als Menschen auf derselben Stufe. Die haben denselben Wert. Ist nicht einer mehr Mensch als der andere. Deswegen wurde Eva auch aus der Rippe geschaffen, an der Seite und nicht irgendwo aus dem Kopf, so damit sie herrscht, oder aus dem Fuß, damit sie beherrscht wird. Nah am Herzen, genau. So schreibt Schwester Weiß. Ein Symbol für diese Gleichwertigkeit. Aber es gibt auch eine Verschiedenartigkeit, und das finden wir in der Gottheit, besonders im Erlösungsplan. Denn Vater und Sohn und Heiliger Geist haben ganz verschiedene Rollen im Erlösungsplan. Und so haben auch Mann und Frau als Abbild Gottes zwar denselben Wert, aber sie haben unterschiedliche Aufgaben, die sich ergänzen. Das können wir in der Dreieinigkeit erkennen. Jetzt schauen wir mal auf die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Denn das wird ja mit der Ehe verglichen, was da für Parallelen sind. Einmal die Gleichheit kommt auch wieder zum Ausdruck. Christus wurde als Mensch aus Fleisch und Blut geboren, aber wurde vom Geist gezeugt. Und so auch wir als wiedergeborene Menschen sind Menschen aus Fleisch und Blut, aber vom Geist gezeugt. Neu geboren. Als Adam seine Eva gesehen hat, hat er sie wie genannt? Nicht Eva, sondern? Ja, zuerst genau. Er hat sie schon Eva genannt. Aber zuerst hat er gesagt Männin, weil er gesagt hat, die ist ja wie ich. Natürlich schon anders, aber deswegen hat er nicht gesagt ein Mann, sondern er hat gesagt eine Männin. Aber sie war ihm so ähnlich, dass er sie nach sich selbst benannt hat. Und so auch Christus benennt seine Braut nach sich selbst. Er nennt sie Christin. Wir sind nach unserem Mann benannt. Ein Ausdruck für diese Ähnlichkeit und Gleichheit. Aber es gibt auch Verschiedenheit, denn die Bibel sagt, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Leib. Er wirkt durch die Gemeinde. Sie sind seine Hände und seine Füße. Und so vergleicht auch in der Ehebeziehung die Bibel die Rolle von Mann und Frau und sagt, der Mann ist das Haupt der Familie, er hat andere Aufgaben als die Frau. Sie ist der Leib. Wir sprechen von der Dreieinigkeit. Und das bedeutet, es sind drei göttliche Personen, aber da ist etwas, was sie so vollkommen verbindet, ihre Absichten, ihr Denken, ihr Wesen, dass die Bibel an vielen Stellen davon spricht, es gibt nur einen Gott. Und Jesus sagt selbst, ich und der Vater sind eins. Das Gleiche wird über den Menschen gesagt, dass ein Mann und eine Frau, aber durch die Ehe entsteht so eine geheimnisvolle Verbindung, dass Gott sagt, sie sind nicht mehr eine Person, zwei Personen, sondern eine Person, ein Fleisch. Da wird etwas verbunden in eine Einheit, die ganz tief ist und geheimnisvoll. Das ist das Ziel. Also wir sehen, hier sind viele Parallelen zwischen dem Wesen Gottes und die Art und Weise, wie Gott den Menschen geschaffen hat, als Abbild Gottes. Frage. Wir haben heute früh über das Licht Gottes gesprochen. Und die Bibel sagt uns, Christus ist das Licht der Welt geworden. Warum? Weil er das Wesen Gottes wieder wahrhaftig dargestellt hat. Licht besteht darin, dass wir Gottes Wesen erkennen. Finsternis bedeutet, dass wir Gott missverstehen und ihm falsche Eigenschaften zudichten. Licht heißt, ich erkenne Gott, wie er wirklich ist, in seiner Wahrhaftigkeit. Liebe, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Treue. Das ist Licht. Der Erlösungsplan besteht darin, dass wir wieder ins Licht geführt werden, dass wir Gott erkennen in seinem eigentlichen Wesen und dadurch zu ihm hingezogen werden und Reue bereuen und ein neues Leben uns schenken lassen. Aber was passiert, wenn das Wesen Gottes falsch dargestellt wird? Genau das Gegenteil. Wir werden von Gott abgestoßen oder wir fangen selbst an, ein falsches Bild Gottes darzustellen und ein falsches Leben zu führen, so wie wir gar nicht gedacht und gar nicht geschaffen worden sind. Wenn, und jetzt spreche ich kurz von der Rolle des Widersachers, von Satan. Satan möchte das Wesen Gottes auslöschen. Und das kann er erreichen, besonders erreichen, indem er dort angreift, wo die Ähnlichkeit zwischen Gott und Mensch zum Ausdruck kommt. Ist logisch, oder? Aber wir haben gerade gesehen, diese Ähnlichkeit kommt besonders zum Ausdruck in der Beziehung des Menschen. In der Ehebeziehung. In seiner Geschlechtlichkeit. Gleichheit und Verschiedenartigkeit und Ergänzung, wodurch die Liebe eine Einheit entsteht. Das zeigt uns viel vom Wesen Gottes. Wenn Satan es schaffen kann, dieses Bild zu verdrehen und zu verzerren, dann verzerrt er gleichzeitig das Bild Gottes. Und Menschen bekommen einen falschen Eindruck von Gott. Und es entsteht Finsternis statt Licht. Das ist der Grund, warum Satan, die Familie und die Ehe besonders angreift. Und zwar diese zwei Punkte. Dass nämlich Mann und Frau gleich sind, auf derselben Stufe, also auf derselben Wertigkeitsstufe stehen, sich als Partner begegnen, dass sie aber verschieden sind in ihrer Veranlagung und verschiedene Aufgaben haben, um sich zu ergänzen. Diese zwei Punkte greift er an. Ich möchte das kurz mal ein bisschen betrachten. Lange Zeit war das so, dass der Mann seine Rolle als Haupt in der Familie und Gesellschaft, müssen wir sagen, missbraucht hat. Auch heute ist es oft noch so. Die Frau wurde unterdrückt und misshandelt und man hat sie als minderwertig und zweitrangig angesehen. Das ist eine Verzerrung des Bildes Gottes. Aber heute scheint es so, dass zumindest in der westlichen Welt das Pendel auf die andere Seite schwingt. Und das ist Satan genauso recht. Wenn jetzt auf einmal nicht mehr, wenn nicht eine Gleichwertigkeit da ist, eine Partnerschaft, sondern wenn jetzt auf einmal die Frau über dem Mann steht und als überlegen dargestellt wird. Wenn die Frau auf einmal das starke Geschlecht ist. Wenn typisch weibliche Eigenschaften betont und gelobt werden, aber typisch männliche dagegen verunglimpft und lächerlich gemacht. Passiert das heute manchmal? Ich denke ja. Zum Beispiel Hollywood. Wenn ihr keinen Fernseher habt, umso besser. Wir haben auch keinen. Aber ab und zu kriegt man doch was mit oder man hat früher vielleicht Dinge gesehen. Wenn man das ein bisschen beobachtet, stellt man fest, ja, da hat sich einiges verändert in den letzten Jahrzehnten. Oft ist es die Frau, die die lachende Gewinnerin ist, im Geschlechterkampf in Anführungsstrichen. Die Medien und Zeitschriften zeigen Bilder, die auf subtile Weise vermitteln, dass es jetzt die Frauen sind, die das Sagen haben und die Männer, die regieren können. Ich finde das immer ganz interessant, wenn man so ein bisschen die Werbung betrachtet. Also auch die Rollen werden da ganz gerne umgedreht. Zum Beispiel das Werbung für den Baumarkt und wen sieht man mit der Motorsäge in der Hand? Eine Frau. Denke ich immer, interessant. Oder umgekehrt, ja. Der Mann ist mehr in der Familie oder irgendwie, oder ja, spricht da nichts dagegen, ihr versteht. Man muss nur, ein bisschen sensibel dafür sein, was passiert hier. Und wenn das Pendel eben umschwingt in die andere Richtung, dann sind wir wieder vom Willen Gottes entfernt. Und es führt uns in die Irre. Der erste Angriffspunkt ist also diese Gleichwertigkeit. Es ist Satan egal, ob er den Mann über die Frau stellt und er sie unterdrückt oder ob er die Frau über den Mann stellt und der Mann auf einmal der Depp ist. So wie mal ein amerikanischer Evangelist gesagt hat, so in den typischen amerikanischen Fernsehserien, da ist der Klügste in der Familie wer? Der Hund. Und dann kommen die Kinder und dann die Frau und der Mann ist so ein bisschen der Depp, der merkt immer zum Schluss, was eigentlich läuft. Da ist schon was Wahres dran. Aber versteht ihr, das ist einerseits ein bisschen lustig, wenn man das hört, aber wenn man drüber nachdenkt, wer wird damit verunglimpft? Wessen Ehre wird damit beschmutzt? Die Ehre Gottes. Denn der Mann, sagt die Bibel, nicht um ihn zu erheben, ist ein Abbild Gottes. Er hat die Rolle Gottes. Und ja, der mangelnde Respekt vor dieser Rolle ist auch ein mangelnder Respekt gegenüber Gott. Der zweite Angriffspunkt ist die Unterschiedlichkeit im Wesen und in den Rollen auszulöschen zwischen Mann und Frau. Und auch dadurch wird das Bild Gottes ausgelöscht. Man behauptet, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind rein äußerlich. Verhalten und Vorlieben, das hat nur mit der Kindheit zu tun oder mit dem Umfeld, mit der Erziehung, Kultur, Sprache und so weiter. Und auch hier sind wir ständig entsprechenden Medienbotschaften ausgesetzt. Kino, Fernsehen, Zeitschriften, Internet. Mann und Frau werden immer mehr angeglichen. Frauen drängen in Männerberufe, Männer drängen in Frauenberufe. Die Männer werden weiblicher, die Frauen männlicher. Zum Beispiel, man sieht ein Bild von einer Frau, es geht vielleicht um Werbung für einen Kraftraum, und man sieht eine Frau, die dann so Gewichte in der Hand hat. Ich habe es jetzt erst kürzlich gesehen. Und sie wird dann so dargestellt, als würde sie da gewaltig ihr Krafttraining machen. Ja? Es wirkt ein bisschen lächerlich eigentlich, weil das ist nicht, ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau Krafttraining macht. Aber es wird propagiert als das neue Ideal. Die Frau muss jetzt nicht nur hübsch sein, sie muss auch, wow, Power haben und vielleicht noch Kampfsport machen und so weiter, damit sie sich gegen die Männer durchsetzen kann. Der androgyne Mensch wird propagiert, das heißt der geschlechtsneutrale Mensch, der optisch zwischen Mann und Frau liegt. Mira und ich waren vor einiger Zeit mal in einem Kaufhaus, ich gehe ganz ungern einkaufen, und da waren überall so groß, da war Mode, ja, zwar zum Anziehen. Da waren überall so große Bilder an der Wand. Ich habe mir die angeschaut und habe gedacht, ist das ein Mann oder eine Frau? Und ich wusste es nicht. Es war einfach nicht wirklich zu erkennen. Gesichtszüge, Proportionen, Kleidung, es war nicht typisch zuzuordnen. Da steckt ein gewisses System dahinter. Das ist nicht zufällig, dass solche Models so getrimmt werden, dass man das nicht mehr klar zuordnen kann. Dazu kommt, das wissen wir alle, eine systematische und aggressive Förderung von Homosexualität. In der Öffentlichkeit, sogar schon in den Schulen. Die kleinen Kinder sollen das jetzt eingetrichtert bekommen. Es ist eigentlich völlig egal, ob du homo oder hetero bist und du kannst dir das aussuchen und da gibt es nichts Natürliches. Das ist eine freie Entscheidung und eben nur anerzogen. Warum ist es so, dass unsere Gesellschaft heute in Bezug auf Sexualität, und wir wissen, das hat was zu tun, immer im Hinterkopf behalten, es hat was zu tun mit dem Bild Gottes in uns, das bekämpft wird. Warum ist die Gesellschaft heute so zerrüttet und pervertiert in Bezug auf Sexualität? Warum wird das so? Ja, wie konnte es so weit kommen? Es gibt sicher einige Gründe dafür, aber ich möchte euch mitnehmen in eine Thematik, wo ich denke, das ist ein entscheidendes Einfallstor für diesen Prozess in den letzten 150 Jahren gewesen. Und das ist die Mode. Gehen wir einmal ein bisschen zurück in der Geschichte und da möchte ich euch ein paar Folien zeigen. Vielleicht können wir das Licht kurz ausmachen, damit ihr ein bisschen mehr seht. Ja, genau, das machen wir kurz zu, das können wir dann wieder aufmachen. Dankeschön. So, was ich euch jetzt machen möchte, ich möchte euch ein bisschen in die Geschichte zurücknehmen. Und zwar werden wir in die Zeit gehen, beginnen mit der Adventbewegung sozusagen, Mitte des 19. Jahrhunderts. Was haben die Frauen und die Männer? Also es geht jetzt besonders um Frauenmode, weil das der Punkt ist, wo Satan ganz besonders angreift, aus einem nachvollziehbaren Grund, weil das nämlich etwas zu tun hat mit Erotik und Versuchungen. So etwa sah die Mode aus Mitte des 19. Jahrhunderts. Ein Korsett, also die Taille wurde eingeschnürt und es waren bodenlange, weit ausladende Reifröcke. Das war unpraktisch und ungesund. Man hat den ganzen Dreck mit sich geschleppt, wie so eine Kehrmaschine. Und natürlich, das Korsett hat den Frauen total die Luft zum Atmen genommen. Deswegen sind die auch leicht umgekippt, weil die einfach gar nicht gut atmen konnten. Das war nicht im Sinne Gottes. Und wir erkennen hier schon etwas, ihr Lieben, wo ich euch ein bisschen sensibel machen möchte. Oft ist die Mode eigentlich frauenfeindlich gestaltet. Aber vielen ist das gar nicht bewusst. viele denken, das ist toll und das ist hip und das sieht gut aus und da muss ich mitmachen, damit ich feminin bin. Aber oft ist die Mode nicht zugunsten der Frauen, sondern gegen ihre Gesundheit und gegen ihre Würde gestaltet. Und das sehen wir ja auch. Das war also ein Problem und das haben die Leute damals auch erkannt, dass das so nicht sein sollte. Aus dieser Not heraus entwarfen einige Frauen dieses sogenannte amerikanische Kostüm, das allerdings nie große Verbreitung fand. Es bestand aus einem etwa knielangen Kleid und darunter war eine weite Hose. Jetzt ist interessant, was Ellen White dazu sagte, in Testimonies Band 1, Seite 457. Sie sagt, Gott möchte nicht, dass wir das sogenannte Reformkleid, das ist dieses amerikanische Kostüm, übernehmen. Es ist unangemessen in der Erscheinung, völlig ungeeignet für die bescheidenen, demütigen Nachfolger Christi. Ist schon interessant, dass eine Kleidung, wo wir heute sagen würden, die ist völlig harmlos, sie sagt, denn es ist ja, die Frau ist ja komplett bedeckt, ja, sie zeigt ja gar nichts, außer dass man ein bisschen von den Beinen sieht, mit einer weiten Hose bekleidet, aber Ellen White sagt, dieses Kleid ist nicht angemessen für Nachfolger Jesu. Sie kritisierte außerdem den rebellischen Geist, den die Trägerinnen des amerikanischen Kostüms an den Tag legten, denn sie kämpften oft gleichzeitig für Frauenrechte, eben auf eine Weise, die nicht in Ordnung war. Sie sagt auf derselben Seite, Testimonies 1, 457, wer sich berufen fühlt, der Bewegung für Frauenrechte und der sogenannten Kleiderreform beizutreten, das hier, könnte genauso gut jede Verbindung mit der dritten Engelsbotschaft lösen. In diesen beiden Bewegungen herrscht ein ganz anderer Geist. Sie empfahl dagegen Folgendes. Zeugnisse Band 1, 424 sind immer englische Seitenangaben. Wenn Frauen ihre Kleider so lang tragen würden, dass sie 3 bis 5 Zentimeter über dem Straßendreck hängen, dann wäre ihre Bekleidung moderat, könnte viel leichter sauber gehalten werden und würde länger halten. So ein Kleid wäre in Übereinstimmung mit unserem Glauben. Also zwei Prinzipien können wir hier schon erkennen. Die Kleidung muss praktisch sein und sie soll moderat oder zurückhaltend sein. Ellen White erwähnt noch etwas Interessantes über dieses amerikanische Kostüm. Jetzt wieder Seite 457, Zeugnisse Bad 1. Die Heilige Schrift spricht deutlich über die Beziehung und Rechte von Männern und Frauen. Die Spiritisten haben diese Art der Bekleidung weitgehend übernommen. Warum die Spiritisten? Warum ist das bemerkenswert? Weil es zur spiritistischen Agenda gehört, die Unterschiede zwischen Mann und Frau auszuratieren. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber wenn ihr schon mal ein Bild gesehen habt vom Bock Azazel, das ist ein Symbol für Satan, dann weiß man, er wird als männlich-weibliches Wesen dargestellt. Ja, gleichzeitig männlich und weiblich. Tatsächlich war es so, dass in dieser feministischen Bewegung, die damals begann, das amerikanische Kostüm mit den Jahren immer maskuliner wurde, immer männlicher. Das könnt ihr hier sehen an dieser Entwicklung, das sieht noch ziemlich wie ein Kleid aus. Aber das dort rechts, da wird das Kleid immer höher, man sieht mehr von der Hose. Das könnte schon fast auch ein Mann tragen, sieht aus wie so ein Gehrock zu der damaligen Zeit. Schwester White schreibt dazu, Zeugnisse Bad 1, Seite 457 wieder. Ich sah, dass Gottes Ordnung von den Trägern des amerikanischen Kostüms umgekehrt worden ist und seine speziellen Anweisungen missachtet wurden. Ich wurde auf 5. Mose 22,5 hingewiesen. Eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen. Denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Es gibt einen wachsenden Trend, Frauen in ihrer Kleidung und Erscheinung dem anderen Geschlecht möglichst weit anzugleichen und die Frauenmode sehr ähnlich der Männermode zu entwerfen. Doch Gott nennt das ein Greuel. Zitat Ende. Für uns ist wichtig heute, dass sie hier ganz deutlich sagt, das Prinzip, Mode verändert sich, ja? Und wir müssen nicht alles ablehnen, was mit der Mode kommt. Aber sie sagt deutlich, das Prinzip aus der Bibel, dass Mann und Frau auch anhand der Kleidung unterscheidbar sein sollen, deutlich unterscheidbar, gilt heute noch. Das ist zeitlos. Auch wenn sich Kulturen und Moden ändern, das Prinzip gilt. Sie schreibt weiter auf Seite 460. Gott wollte, dass Männer- und Frauenkleidung sich klar unterscheiden und hat das Thema für so wichtig erachtet, dass er darüber ausdrückliche Anweisungen gegeben hat. Denn wenn beide Geschlechter sich gleich kleiden würden, würde das zu Durcheinander und einem starken Anstieg von Verbrechen, steht dort wörtlich, Verbrechen führen. Aber ich denke, sie meint in diesem Zusammenhang Unmoral. Einen starken Anstieg von Unmoral führen. Zitat Ende. Bemerkenswert ist auch, dass mit der veränderten Kleidung dieser Frauen sich auch ihr Verhalten änderte. Schwester White bemerkt dazu, wieder Seite 457, die sogenannte Kleiderreform, hier dieses Kostüm, geht mit einer inneren Leichtfertigkeit und Kühnheit einher, die ganz der Kleidung entspricht. Keuschheit und Zurückhaltung scheinen bei vielen zu verschwinden, sobald sie diesen Kleidungsstil übernehmen. Ist das nicht interessant? Was meint er? Gibt es eine Verbindung dazwischen, wie sich jemand kleidet und wie er sich verhält?
Ich denke, dass dann der Charakter auch ein gewisses Teil spielt.
Auf jeden Fall, ja.
Wenn man dazu steht oder... Ja.
Oft ist die Kleidung eines Menschen doch ein Stück ein Spiegel seines Herzens, oder? Man erkennt so ein bisschen auch die Persönlichkeit. Was für ein Typ ist der? Sportlich? Ist der genau alles geschniegelt oder mehr so leger? Ja, das zeigt sich natürlich auch ein Stück in der Kleidung. Was innen ist, wird ein Stück weit nach außen sichtbar. Aber trifft vielleicht auch das Gegenteil zu? Wie ich mich anziehe, beeinflusst auch mein Inneres? Zum Beispiel, wenn ich einen Jogginganzug habe, fühle ich mich sportlich, oder? Also ich jedenfalls schon. Wenn ich so Sportschuhe trage, dann bewege ich mich ein bisschen anders, als wenn ich einen Anzug mit Krawatte anhabe. Dann fühle ich mich elegant. Es macht so ein bisschen klack, 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 wenn man mit den Schuhen geht und dann fühlt man sich ein bisschen wichtig, oder? Und dann verhält man sich auch etwas würdiger. Was meint ihr, kann Kleidung auch beeinflussen, ob sich eine Person mehr männlich oder mehr weiblich fühlt?
Ich denke, die Medien zeigen es ja. Und so übernimmt auch der Jugendliche oder wie auch immer, irdisch jetzt gesehen,
ja,
an, nimmt es an. Und der Charakter verändert sich halt dann auch.
Mit Sicherheit, wir nehmen viel von dem an, was wir ständig sehen, was wir aufnehmen durch die Medien.
Ich glaube, dass freiwillig wird kein Mann ein Kleid anziehen.
Ja,
weil
klar.
Weil es da einfach komisch drin vorkommen wird, oder?
Ja.
Aber ich denke, es gibt welche.
Es sei denn, er ist Schotte.
Ja.
Genau. Nee, nicht nur Schotte, auch auf den Straßen oder was.
Ja.
In Großstädten zum Beispiel.
Ja. Ja, das stimmt. Ich möchte was vorlesen aus einem AD-Standpunkte-Heft, Nummer 6 über Lebensstil. Da war eine Autorin, Stacy Osterman, und sie berichtet über ihre Erfahrung auf Sommercamps, wo sie Jugendliche eingeladen hat zum Zelten, also so große Freizeiten. Da war sie Mitarbeiterin und sie sagt, Seite 49, in den USA war das. Die Vorschriften des Camps beinhalten auch das Tragen von anständigen Röcken oder Kleidern. Wow, man kann auch Jugendfreizeiten durchführen mit einer Kleiderordnung. Funktioniert. Oder damals funktioniert es jedenfalls. Sie sagt weiter, ich habe immer wieder bemerkt, dass freche, aufreizend und kokett angezogene Mädchen, die in ihren engen Jeans ins Camp kamen und diese dann gegen Campkleidung austauschten, sich in ihrem Benehmen sofort wandelten. Sie fingen an, sich wie junge Damen zu verhalten und zeigten mehr Zurückhaltung unter den jungen Männern. Sie schreibt weiter, als ich das sah, staunte ich über Gottes Aussagen, die er diesbezüglich bereits vor einem Jahrhundert gemacht hatte. Sie meint Ellen White. Seine Kleidung, die er für die Frauen bestimmt hat, bestärkt ihre Weiblichkeit und lässt sie mit Anmut und Würde handeln. Ja, aber welche Kleidung hat Gott denn bestimmt, besonders für die Frau? Heute ist das weitgehend in Vergessenheit geraten, dass in der Adventgemeinde es nicht nur eine Gesundheitsreform gab, sondern auch eine Kleiderreform. Zumindest in Bezug auf Frauenkleidung. Wer hat das gewusst, dass es mal eine Kleiderreform gab? Oh, fast, ja, einige. Aber die meisten nicht. Ich habe es auch nicht gewusst vorher.
Ich weiß, bei uns zu Hause in Rumänien, wie ich noch 9 Jahre, 8 war, haben wir bestimmte Kleidung in die Kirche. Ob das Erwachsene oder Jugendliche waren. Mhm. Bestimmte Länge, wir durften nicht ohne Kopftuch oder Schal auf dem Ding nicht so rein.
Ja, ja, danke schön. Gehen wir ein Bild weiter. Das war das adventistische Reformkleid. Ab 1865, es war diesem amerikanischen Kostüm ähnlich. Insofern, dass es zwar auch eine Kombination war aus Kleid und einer Hose drunter. Allerdings, es war nicht so eng in der Taille, also nicht so stark figurbetont. Und es hing mehr auf den Schultern. Und das ist einfach gesünder, denn das Gewicht, schreibt Schwester White, sollte nicht auf der Hüfte ruhen. Deswegen ist es auch besser, wenn man Hosen mit Hosenträgern trägt. Es soll nicht so sehr auf die Hüfte drücken. Das ist bei Männern und Frauen das Gleiche. Also es hing mehr auf den Schultern das Gewicht. Und es war so etwa 20, 25 Zentimeter über dem Boden. So dass die Hosen wenig zu sehen waren und die Frauen trotzdem problemlos zum Beispiel Treppen steigen konnten. Ohne das Kleid anzuheben. Damit erfüllte es 4 Prinzipien für adventistische Kleidung. Das ist auch für uns wichtig, weil das sind Prinzipien, die sind zeitlos. Erstens, es war moderat. Da gibt es so viele altmodische Wörter. Züchtig, schicklich, keusch. Komisch, dass wir die heute gar nicht mehr kennen, ne? Scheint keiner mehr zu benutzen. Das sagt uns auch was über unsere Zeit. Also moderat, schlicht, zweitens. Ja, nicht zu auffällig und aufwendig und mit allem Möglichen. Schlicht, feminin. Die Frau sollte auch als Frau erkennbar sein. Und viertens, gesund. Sie soll nicht ungesund sein, zum Beispiel dadurch, dass sie irgendwelche Körperteile nicht richtig bedeckt werden, dann werden sie kalt oder dass man irgendwas abgeschnürt wird. So. Erst die Dame hier in der Mitte. Das Bild ist schlecht, vielleicht kann es jemand sehen. Die Dame in der Mitte mit einem Reformkleid. Das rechte Bild. Könnt ihr das sehen? Bingo. Das ist Ellen White. Also sie hat eine Zeit lang auch dieses Reformkleid getragen. Warum nur eine Zeit lang, erkläre ich dann gleich. So. Gehen wir einen Schritt weiter. 1867 hat Gott Ellen White eine Vision gegeben. Selected Messages, Band 3, Seite 278 ist das nachzulesen. Dort wurde das Reformkleid von Gott bestätigt. Sie sah 3 Gruppen von Frauen. Die erste Gruppe links trug die damals verbreitete Kleidung mit den extrem langen, schweren Kleidern. Diese Frauen wurden als Sklaven der Mode bezeichnet. Die zweite Gruppe trug das amerikanische Kostüm in der Mitte. Ellen White bestätigte, dass dieses Kleid viel besser war als die damalige Mode, dass es aber, Zitat, extrem kurz sei, weil es nicht bis zum Knie ging und so anständige Leute abstoßen und voreinnehmen würde. Gott zeigte ihr dieses Kleid als, Zitat, zu kurz. Dann sagte sie, eine dritte Gruppe ging mit fröhlichen Gesichtern und freien, elastischen Schritten vorüber. Ihr Kleid war so lang, wie ich es als richtig, schicklich und gesund beschrieben habe. Es war unter allen Umständen, zum Beispiel auch beim Treppensteigen, einige Zoll, also 7 bis 10 Zentimeter, über dem Dreck der Straßen und Gehwege. Also das heißt, 7 bis 10 Zentimeter nicht über dem Boden, sondern auch bei der Bewegung beim Treppensteigen war es über dem Dreck. Ja? Das seht ihr da ja auch. Warum ist das Reformkleid heute völlig unbekannt? Vielleicht sagen jetzt einige Frauen, weil es ganz hässlich ist, das würde ich nie tragen. Ja, vielleicht, weil das viele Frauen damals auch gesagt haben. Es konnte sich unter den adventistischen Frauen nie durchsetzen, obwohl es so von Gott gewollt war. Nach 1881, also vielleicht, ja, 15 Jahre später, schrieb Schwester White mehrfach, dass der Herr das Kleid seit dieser Zeit nicht mehr ausdrücklich befürwortet hatte. In Manuscript Releases 5, Seite 405, sagt sie, die Schwierigkeiten, denen wir damals entgegenzutreten hatten, sollten nicht noch einmal aufkommen. Unter unseren eigenen Leuten gab es so viel Widerstand, dass Gott das Reformkleid ihnen wieder wegnahm. Damals hätte es sich als Segen erwiesen. Also es war Gottes Plan für sein Volk. Er wollte, es sollte ein Segen sein, aber dieser Segen wurde wieder genommen, weil zu viel Widerstand da war. Nach dieser Zeit wurde nicht mehr ein bestimmter Schnitt verfolgt. Die Mode war inzwischen annehmbarer geworden und Ellen White gab nun allgemeine Grundsätze wieder, die die Frauen bei ihrer Kleiderwahl umsetzen sollten. Nämlich, wir hatten schon darüber gesprochen, sollte einfach sein und unverziert, von schlichter Farbe, etwa bis zum Knöchel reichen. Die Gliedmaßen sollten gleichmäßig bedeckt sein. Und obwohl kein genaues Schnittmuster für alle galt, sagte Ellen White nach wie vor, die Kleiderreform sei wichtig und notwendig. Und heute? Wie ist es heute? Ist heute auch noch wichtig? Die Antwort ist ja. Es ist heute noch genauso wichtig, denn die Prinzipien gelten nach wie vor. Sie sind zeitlos. Gott ist es heute nicht weniger wichtig, was seine Kinder anziehen. Meine Frage ist, und die Frage können wir uns alle stellen, welche Botschaft gebe ich mit meinem Äußeren, mit meiner Kleidung? Ist sie ein Hinweis auf den Gott, dem wir dienen? Sagt mein Äußeres etwas von meiner hohen Berufung als Mann oder als Frau, als geschlechtliche Wesen, nämlich Gottes Bild ein Stück wieder zu spiegeln? Seine unendliche Liebe? Erzählt meine Kleidung anderen etwas von Gott? Oder redet sie vor allem von mir? Soll sie auf Gott hinweisen oder auf mich?
Ich hätte da einen Vers so von der Bibel, wo Jesus Gott auch sagt und so, ich sehe dein Herz an. Nicht das, was ich anziehe. Also ich denke, das nehmen viele Christen auf, dass Gott nur das Herz anschaut, nicht das, was äußerlich ist.
Ja, aber das stimmt.
Aber wenn das Äußerliche zu Gott hinwandt, das sehen auch sehr viele. Und deswegen halt die dann irgendwie anders her, dass sie sich
genau
wie Männer anziehen oder wie auch immer. Oder ja, wie auch immer.
Ja. Das Innere ist das Wichtigste, ne? Ja. Aber das zeigt sich auch im Äußeren. Das beeinflusst sich auch genau gegenseitig. Ne? Danke.
Das ist vielleicht falsch angedeutet.
Betrachten wir nochmal kurz, Dankeschön. Gehen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter. Betrachten wir nochmal kurz, wie hat sich die Mode eigentlich seit dieser Zeit weiterentwickelt? Denn wenn wir feststellen wollen, wo befinden wir uns eigentlich heute, ist es immer sehr hilfreich zu schauen, woher kommen wir eigentlich? Nicht nur, dass wir uns heute vergleichen so untereinander, sondern wir haben ja einen Vergleichsmaßstab, der zeitlos ist, nämlich Gott selbst und seine Prinzipien. Die sollten wir immer als Maßstab nehmen. Und wenn wir mal in die Zeit schauen, in die Vergangenheit, dann kann uns das sehr helfen, Dinge bewusst zu machen, wo wir eigentlich heute sind. Deswegen machen wir eine kleine Zeitreise. 1880 bis 1910, wie gesagt, die Mode war dann, hatte sich gebessert. Es war nicht mehr dieses ganz enge Korsett und so weiter, diese furchtbar langen, weit ausladenden Röcke, wo man kaum durch eine Tür kam und ja. Die Mode war recht moderat und gesund. Und so konnten auch damals die Adventisten sagen, gut, ich wähle mir aus dem, was zurzeit modern ist, etwas Passendes aus. Nach den christlichen Prinzipien. Kann man hier ganz gut erkennen. Ja, 1920 bis 1950, da verändert sich schon was. Die Röcke werden kürzer, reicht da so knapp übers Knie.
Und dann kommen auch die Hosen auf. Es ist mehr figurbetont außerdem. 1960 bis 1990 kommt zum ersten Mal der Minirock auf und auch eigentlich typisch männliche Kleidung für Frauen wird modern. Zum Beispiel der Hosenanzug und der Unisex-Stil, das heißt, die Kleidung ist nicht speziell für Männer oder Frauen gemacht, das können beide tragen. An der Kleidung ist nicht mehr unterscheidbar, wer das jetzt tragen soll. Das ist nur so ein Beispiel. Unisex Jeans, also das in den 70ern, wo das dann modern geworden ist. Die Hosen sehen identisch aus. Und heute ist eigentlich in der Gesellschaft, zumindest zum Teil, spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Ob du Mann oder Frau bist und ob deine Kleidung so oder so aussieht. Es ist kein Problem, dass Frauen genau das anziehen, was auch Männer anziehen und ihnen äußerlich gleich sind. Who is who? Wer ist wer? Da muss man schon nach ganz oben aufs Gesicht schauen, sonst würde man nicht erkennen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ja, und das noch ganz zum Schluss. Das blende ich mal kurz aus. Ja, das kann ich euch zum Schluss noch weitergeben. Das ist noch eine Webseite, remnantraymond.com, zum Weiterstudieren. Ist allerdings auf Englisch. Ansonsten können wir das wieder ausmachen. Dankeschön. Ich glaube, ich muss kürzen. Ja, ich muss leider kürzen. Ich will auch nicht zu lange aufhalten. Aber wen es interessiert, dem kann ich die Predigt komplett zuschicken, mit Zitaten und so weiter. Ich pick jetzt noch ein paar Filetstückchen raus für euch. Denn ich möchte, dass wir uns ein bisschen bewusst machen, wovon ist die Mode heute eigentlich inspiriert? Und das ist besonders für Frauen wichtig zu verstehen, weil Frauen sind einfach viel mehr der Angriffspunkt in diesem Bereich. Und für eine Frau spielt das Äußere und die Mode auch eine viel größere Rolle als für einen Mann. Und das weiß natürlich auch Satan. Was steckt hinter den Modetrends? Wer oder was bestimmt eigentlich, dass wir uns heute so anziehen und in 2 Jahren so und in 5 Jahren so? Das war eine rhetorische Frage. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, Jörg, tut mir leid. Verwirrung spielt eine Rolle, ja? Genau. Ich möchte was zitieren. Und zwar wieder aus diesem Standpunkteartikel von der Stacey Osterman, die mit dem Freizeitlager, den Jeans und den Röcken. Sie schreibt, Seite 46 in dem Standpunkteartikel, das Buch Fashion and the Unconscious, zu Deutsch Mode und das Unbewusste, von Edmund Burkler, offenbart einige erstaunliche Fakten über die 4 Prinzipien, die das heutige Modedesign beeinflussen. Das erste Prinzip der Nützlichkeit beinhaltet die Aktivität, für welche die Kleidung gedacht ist, zum Beispiel Sportkleidung oder eine Uniform. Nützlichkeit. Das nächste Prinzip ist Hierarchie. Status, wo stehe ich? Das ist ein Appell an den menschlichen Stolz, sich erhaben und überlegen zu fühlen. Also, ich trage das, weil ich mir das leisten kann. Ich stehe über dir. Du stehst unter mir. Dann das dritte Prinzip, Autonomie, Selbstständigkeit, das Gefühl von Selbstdarstellung zu vermitteln. Und das vierte Prinzip ist das Prinzip der Verführung oder der Sex Appeals, welcher besonders bei Damenbekleidung wirksam wird, schreibt sie. Weiterhin schildert das Buch, dass viele der heutigen prominenten männlichen Modeschöpfer Homosexuelle sind, die Bestrafungsmode für Frauen entwerfen. Das Motiv hierfür ist entweder die Angst vor Frauen oder der Hass auf Frauen, so dass sie vorsätzlich Kleider entwerfen, die ungemütlich sind oder so provokativ, dass sie Opfer von sexuellen Gewalttaten werden. Sie sagt weiter, Jahre zuvor hat Gott uns vor dieser Mode gewarnt. Zitat von Ellen White, Zeugnisse Band 4, 634. Satan denkt sich ununterbrochen neue Kleidungsstile aus, die die körperliche und moralische Gesundheit angreifen sollen. Und er frohlockt über bekennende Christen, die eifrig der Mode zustimmen, die er erfunden hat. Das muss uns bewusst sein. Wir brauchen hier wirklich eine Unterscheidungsgabe, die der Heilige Geist uns schenkt. Noch ein paar Zitate. Lady Astor, war das erste weibliche Mitglied im britischen Parlament. Sie sagte mal zum Thema Mode: Zu oft trägt unsittsame Kleidung zur Unmoral bei. Wenn mehr Frauen das erkennen würden, würden sie ihre verführerische Kleidung aufgeben. Vergesst nicht, dass die Moden oft von Frauen angeführt werden, deren Gewerbe es ist, die Aufmerksamkeit auf die körperlichen Reize zu lenken. Tausende zurückhaltende, anständige Frauen folgen ihrem Beispiel, ohne zu wissen, was sie eigentlich tun. Zitat Ende. Vom Herausgeber der Los Angeles Times stammt Folgendes: Es ist bedauerlich, dass auch die vorgeblich anständigen Frauen den extremen Modeströmungen folgen. Wie kann das sein? Sie sind zwar langsamer im Annehmen der respektlosen und unsittlichen Kleidung, aber in jeder Modesaison sieht man sie mit langsam in respektvollem Abstand konservativ folgen. Ich zitiere: Dadurch tragen die anständigen Frauen heute die Kleidung, die vor wenigen Jahren als extrem anstößig und unsittlich betrachtet wurde. Versteht ihr? Wenn wir uns als Christen kleiden wollen und auch in unserer Erscheinung ein Zeugnis abgeben wollen für die Welt, denn Mann und Frau und Geschlechtlichkeit ist ein Abbild Gottes, dann können wir nicht die Welt als Maßstab nehmen und sagen, solange ich 10 Jahre oder 5 Jahre Abstand halte, ist alles okay. Sondern wir brauchen Maßstäbe und Prinzipien, die zeitlos sind. Wir können uns nicht orientieren an dem, was wir überall um uns herum sehen. Und sagen, okay, wenn der Rock so lang ist, dann mache ich ihm 10 cm dran und dann ist okay. Ich möchte damit sagen, wir brauchen einen göttlichen, zeitlosen Maßstab für unser Äußeres. Der Amerikaner D. Gilbert sagte einmal auf einer Zeltversammlung: Ich bin weit gereist auf der ganzen Welt und finde immer wieder den gleichen Zusammenhang. Je tiefer das Heidentum, desto weniger Kleidung und desto mehr Schmuck wird getragen. Gott sagt dieser Gemeinde in Offenbarung 3, Vers 17 und 18: Du erkennst nicht, dass du entblößt bist. Ich rate dir von mir, weiße Kleider zu kaufen, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Das ist natürlich geistlich zu verstehen, aber ich glaube, es ist auch wörtlich zu verstehen. Du erkennst nicht, dass du entblößt bist. Offenbarung 3, Vers 17 und 18. Das ist kein Vorwurf. Ich möchte, dass wir Gott Gelegenheit geben, uns sensibel zu machen. Dass auch in diesem Bereich, der eigentlich ziemlich nebensächlich ist, aber dann irgendwie doch wieder ziemlich hauptsächlich, wenn man sieht, mit wie viel, ja, wie tief das gehen kann, dass wir auch in diesem Bereich Gott zu uns sprechen lassen. Und dass wir seinen Willen tun. Denn wir wissen, wenn wir Gottes Willen tun, dann bekommen wir innere Freiheit und Glück und sind geschützt vor 1000 Gefahren. Die Bibel macht eigentlich recht deutliche Aussagen. Und ich möchte 2 Verse lesen, die wir kennen, aber die wir auch praktisch beachten müssen. 1. Timotheus 2, Vers 9. Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung. Die Mode heute nimmt einem die Scham. Und da müssen besonders Frauen sehr sensibel sein, dass sie nicht in dem Wunsch, schön zu sein und anerkannt zu sein und Aufmerksamkeit zu haben, ihre Würde Stück für Stück verkaufen. Gott verhüte das. Denn die Mode heute ist nicht schamhaft, sie ist schamlos. Sie ist das Gegenteil von dem, was die Bibel uns zeigt als christliches Ideal. 1. Petrus 3, Vers 3 und 4. Auch dort finden wir Hinweise von Gott, wie wir uns äußerlich geben sollen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten oder Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung. Und vielleicht als Erklärung, Haarflechten ist nicht gleich Haarflechten. Wenn ich mir schnell einen Zopf mache, ich glaube, das ist hier nicht gemeint.
oder mir eine Spange ins Haar stecke. Sondern es gibt sehr, sehr komplizierte Frisuren, da sitzt man 3 Stunden, bevor man die fertig hat. Ja, es ist eine Sache des Aufwandes. Gott spricht nicht gegen äußere Schönheit, denn Gott liebt Schönheit. Aber wir müssen die Verhältnisse richtig rücken. Und deswegen sagt er hier, nicht das Äußere soll euer Schmuck sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Das Innere ist Gott wichtig, viel, viel wichtiger. In dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Und ihr lieben Frauen, ich möchte euch diesen Text ein bisschen mitgeben, aufs Herz legen. Denn ich weiß, dass eine Frau, ich bin ja selbst verheiratet, da lernt man so einiges, eine Frau möchte schön sein, das hat Gott so in sie hineingelegt, und zwar besonders für wen? Für ihren Mann. Da freut sich der Mann natürlich. Die Frau möchte schön sein für ihren Mann. Das ist für die Frau schön und für den Mann genauso. Wer ist denn unser Mann? Unser wahrer Mann, Christus. Was müssen wir sein, damit er sagt, schön bist du heute. Du gefällst mir. Was ist vor Gott sehr kostbar? Der unvergängliche Schmuck eines sanften und stillen Geistes. Versteht ihr? Gott möchte uns nichts rauben. Er möchte nicht, dass wir hässlich herumlaufen, wie in einem Sack. Aber er möchte, dass wir viel mehr Wert auf die wahre Schönheit legen. Und dass wir ihn mit dem erfreuen, was ihm wirklich wichtig ist. Nicht so sehr das Äußere, das soll auch passen, aber der sanfte und stille Geist, die Charakterschönheit. Damit gefallen wir unserem wahren Mann. Da sagt er, wow, du siehst toll aus heute, weil ich dein Herz sehe, der sanfte und stille Geist. Zum Schluss noch. 2 Punkte möchte ich herausgreifen, warum für eine Frau, besonders für eine Frau, es wichtig ist, sich nach christlichen Prinzipien zu kleiden. Der erste Punkt ist, die heutige Mode, die oft von Satan inspiriert ist, wir haben es gelesen, Satan denkt sich ständig neue Moden aus, ist ein direkter Angriff gegen die Würde der Frau. Und zwar die Würde, wie Gott sie ihr gegeben hat. Eine Frau sollte sich diese Würde bewahren und sich nicht entblößen, in welcher Form auch immer. Denn damit verliert sie das. Seid dafür sensibel. Scheinbar gibt euch die Mode etwas, nämlich Anerkennung, Aufmerksamkeit. Aber wenn es nicht die göttliche Mode ist, dann nimmt sie euch immer etwas, was euch viel mehr kostet, was ihr nicht so leicht zurückgewinnen könnt. Die Würde, die Gott euch als Frau gegeben hat. Hüte das, dein kostbares Gut. Und ich möchte euch sagen, besonders den noch Unverheirateten, was für einen Mann möchtet ihr mal heiraten? Jemand, der zuerst mal auf eure Figur schaut und eure weiblichen Proportionen oder jemand, der eure Persönlichkeit sieht und euer Herz und euren Charakter wertschätzt? Das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ich glaube, das Zweite, oder? Weil das ist die eigentliche Würdigkeit einer Frau. Aber wenn das der Partner ist, den ihr euch wünscht, dann kleidet euch so, dass ihr solche Menschen auch anzieht. Dass ihr die Aufmerksamkeit dieser Männer auf euch zieht und nicht der anderen. Versteht ihr? Ganz wichtig. Wie du dich gibst, das ziehst du auch an. Worauf du Wert legst, darauf achtet auch der andere. Zieh dich so an, dass du die Männer anziehst, die auf das Innere schauen und nicht auf das Äußere. Der zweite Punkt ist, warum es für eine Frau wichtig ist, auf ihre Kleidung zu achten und christliche Prinzipien. Ist, dass sie eine Verantwortung hat für ihre Umgebung und besonders für die Männer. Denn Männer sind auf dieser Ebene sehr versuchbar. Das ist ein Punkt, der ist für eine Frau nicht so leicht nachzuvollziehen. Warum? Weil Gott, wir haben schon darüber gesprochen, Gott hat Mann und Frau unterschiedlich geschaffen. Und das ist auch in der Sexualität der Fall.
Eine Frau ist in der Sexualität ganz anders ausgelegt als ein Mann. Deswegen fällt es schwer, sich gegenseitig in den anderen hineinzudenken. Und das macht dieses Problem auch etwas schwerer. Ich möchte euch was vorlesen aus dem Buch Creeping Compromise von Joe Cruz, einem Adventist. Seite 26. Weil eine Frau auf Nacktheit völlig anders reagiert als ein Mann, spielen Frauen das geistliche Problem in diesem Bereich oft sehr herunter. Häufig ist ihre Haltung, dass die Männer sich einfach besser beherrschen und ihre Fantasie unterdrücken sollen. Versteht ihr? Also, dass man sagt, na ja, ist doch nicht so schlimm, ich will doch gar nichts von dem. Warum guckt er da auch hin? Das ist doch sein Problem, oder? Soll er sich halt zusammenreißen, wenn er solche Gedanken hat? Ja, das ist verständlich, weil eine Frau nicht weiß, dass ein Mann ganz anders konstruiert ist von Gott. Das ist an sich noch nichts Schlechtes. Ja, die Sünde hat das natürlich sehr verdorben, aber an sich ist das ein Unterschied in der Natur von Mann und Frau, die hat Gott so gewollt. Das ist von der Schöpfung. Nur da muss man sich ein bisschen Mühe geben, sich in den anderen reinzudenken, sonst versteht man den nicht. Ich lese weiter. Die Frauen übersehen völlig, dass Gott den Mann mit einer grundlegend anderen Natur geschaffen hat. Diese Natur kann nicht durch menschliche Anstrengung oder Willenskraft umgekehrt werden. Ja? Sie kann beherrscht werden, wenn man sich ganz Christus unterordnet, aber christliche Frauen müssen ihren Teil tun, indem sie der Versuchung die Türen verschließen. Also, es ist weder das Problem der Frauen noch das Problem der Männer, sondern das Problem von beiden. Jeder hat seinen Teil zu tun. Männer, dass sie sich selbst beherrschen, ihre Gedanken unter Kontrolle haben, dass sie mit Gott einen Bund schließen, denn aus eigener Kraft ist das nicht möglich. Und die Frau, dass sie darauf achtet, dass sie nicht unnötig Anstoß gibt, wenn sie sich doch anders kleiden könnte oder anders verhalten. Ich möchte zum Schluss noch mal ganz konkret werden. Warum? Ich möchte mal euch eine Liste geben von Dingen, die einen Mann erotisch reizen. Warum tue ich das? Weil ich festgestellt habe, dass in diesem Bereich sehr viel Unwissenheit herrscht. Und ich hoffe, ihr seht mir das nach. Vielen Frauen ist es einfach nicht bewusst. Nicht nur Jüngere, sondern auch Ältere. Das hat die unterschiedlichsten Gründe. Aber ich möchte euch mal eine Aufstellung vorlesen, die habe ich vor allem von einem Brief entnommen, von diesen drei Damen, die ihr hier zum Schluss gesehen habt, die sich für diese Thematik einsetzen. Dieser Brief hatte den Titel »Ein offener Brief an Siebenten-Tags-Adventistische Frauen«. Und sie schreiben dort: Die folgenden Kommentare wurden uns gegenüber persönlich oder schriftlich in unseren Seminaren über Kleidung gemacht. Folgende Bereiche sind am ehesten eine Versuchung und provozieren unheilige Gedanken. Ich habe da noch ein, zwei Dinge hinzugefügt zu dieser Liste. Erstens, figurbetonte oder eng anliegende Kleidung. Enge Tops oder enge Hosen, die die weiblichen Körperformen hervorheben. Sie sagen, eng kann fast genauso sexy sein wie nackt. Also es geht nicht nur darum, dass man sagt, man sieht doch nichts, ist doch bedeckt. Es geht auch um die Form. Dann, nächster Punkt. Ärmellose Kleider oder Tops, weil sie Bereiche freigeben, die eng bei der Brust liegen oder sogar den BH sichtbar machen. Selbst eine Achselhöhle kann erotisch sein. Tiefe Ausschnitte, die schon Teile der Brust zeigen, auch dann, wenn es nur sichtbar wird, wenn die Frau sich vorbeugt. Wisst ihr, ja, wie sage ich es den Kindern? Ich bin ja ein Mann und ich kenne nicht so genau das euer Seelenleben und das Seelenleben der Frau. Am besten kenne ich das meiner eigenen Frau. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich vielleicht auch etwas sage, was nicht so richtig zutrifft. Seht es mir nach. Oder nicht auf jeden so zutrifft. Aber ich habe den Eindruck manchmal, dass wenn eine Frau sich ankleidet am Morgen, dass sie sich dann komplett fertig macht und dann betrachtet sie sich noch im Spiegel und sagt, ist alles gut, ne? Man sieht nicht zu viel, so kann ich gehen. Aber sie denkt nicht unbedingt darüber nach, was passiert denn, wenn ich mich hinsetze oder wenn ich mich mal vorbeuge oder irgendwie bewege. Versteht ihr? Aber das gehört irgendwie auch dazu. Und deswegen, wenn ihr darüber nachdenkt, schaut nicht nur, wie sehe ich jetzt gerade aus, wenn ich gerade vorm Spiegel stehe, sondern auch, wie kann ich mich bewegen und was wird dabei vielleicht sichtbar. Dann nächster Punkt. Was ist für einen Mann erotisch? Mehr oder weniger durchsichtige Stoffe, grobe Maschen, gesticktes mit löchrigem Muster. Damit meine ich nicht, dass jetzt wie Mira, sie trägt einen Pullover und darüber hat sie eine Strickjacke, die hat grobe Maschen. Da kann man durchschauen. Das meine ich damit nicht. Sondern wenn darunter eben nicht mehr so viel ist. Und dann ist das gestickt oder halb durchsichtig. Das ist das Problem. Dann geschlitzte Röcke oder Kleider. Warum? Oft ist der Rock in der heutigen Mode so eng geschnitten, dass wenn ich da nicht einen Schlitz reinmache, ich ungefähr so gehen müsste als Frau. Also werden zwei Dinge miteinander verbunden. Eben dieses eng anliegende, Figur betont, aber damit es eben noch praktisch ist, kommt ein Schlitz rein. Das Problem ist nur, dass da zwei Übel zusammenkommen. Nicht nur dieses sehr figurbetonte oder sehr eng anliegende ist erotisch, sondern wenn etwas geschlitzt ist, dann wird etwas nur ganz kurz sichtbar. Beim Laufen, bei der Bewegung. Und das ist für einen Mann besonders erotisch. Wenn es nur mal so aufleuchtet. Das ist einfach so. Also, sowas erregt einfach die Aufmerksamkeit. Das ist auch bei anderen Dingen so. Wenn man das kurz mal zeigt, dann, ja, ein Blinklicht ist, schaut man eher hin. Weil ständig ding, 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 ding. Der Mensch ist so gebaut. Und deswegen ist sowas besonders erotisch. Und also, das sollte eine Frau nicht tragen. Geschlitzte Sachen. Was kann man da machen? Man kann sich was reinnähen. Wenn es zu eng ist, dann näht man sich ein Stück Stoff rein. Das war früher auch so bei diesen Faltenröcken. Es ist einfach genug Stoff innen, damit man sich bei Bewegung auch noch frei bewegen kann. Kurze Röcke und Kleider, die Knie oder Oberschenkel sichtbar machen, auch im Sitzen. Ja? Also ein Rock, ein Kleid, das über den Knie geht, ist einfach erotisch. Das empfindet vielleicht nicht jedermann so, aber ich würde mal sagen 90% der Männer. Und wenn sich der Rock hochzieht im Sitzen, dann ist es eben im Sitzen erotisch und im Stehen nicht. Aber daran müsst ihr auch denken, der Rock sollte eben so lang sein, dass diese Situation gar nicht erst auftritt. Und ja, die Mode ist ja jetzt zurzeit so. Also ich sage euch ehrlich, da sollten wir nicht mitmachen. Und wenn es euch schwerfällt, als Frauen dem zu widerstehen, nehmt es ins Gebet mit Gott. Es ist ein Bereich wie alle anderen auch, wo wir sagen müssen, ohne Gottes Hilfe bin ich da aufgeschmissen. Wir können unser Herz nicht allein ändern. Aber Gott verspricht uns Hilfe. Er wird uns dabei helfen, das loszuwerden. Noch zwei Punkte, die hier aufgelistet sind. Was ist noch erotisch für einen Mann? Hosen. Ich würde mal sagen, eng anliegende Hosen. Besonders. Und Schmuck und auffällige Schminke. Ich möchte es zusammenfassen. Kleidung ist nur ein Bereich unseres Lebens. Aber auch der soll zur Ehre Gottes sein. Und Gott hat uns in der Erschaffung als Mann und Frau ein wunderbares Erbe geschenkt. Er möchte, dass durch die Art und Weise, wie wir Beziehungen pflegen und auch durch die Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau, und dazu gehört die Erotik, die hat ihren Platz in der Ehe. Es ist ein Abbild der Liebe und der Beziehung Gottes. Gott hat es so gemacht, dass wir dadurch viel von seinem Wesen nicht nur vom Kopf her verstehen können, sondern wenn Gott uns führt und einen Partner schenkt, dass wir selber eine Ehe erleben können, dass wir es aus eigener Erfahrung etwas von dem Wesen Gottes verstehen dürfen. Das ist ein großes, großes Vorrecht. Und wir zeigen dadurch auch der Welt etwas von Gottes Wesen. Aber Satan greift diesen Punkt an. Und ich möchte euch sagen, Kleidung mag eine Nebensache sein, aber sie greift unglaublich tief. Warum haben die adventistischen Frauen damals gesagt, nee, das machen wir nicht mit? Weil das schon damals so tief ging. Gott weiß warum. Dass der Widerstand zu groß war. Es ist keine Nebensache. Satan greift heute besonders über die Sexualität an. Bei Männern, bei Frauen, jeder auf seine Weise. Und demoralisiert die Gesellschaft und er will es auch in der Gemeinde. Wir müssen hier sensibel sein. Wir dürfen nicht einfach nur die Augen verschließen und sagen, wow, das ist jedermanns persönliches Problem, oder? Wir haben eine Verantwortung als Gemeinde. Es gab damals eine Kleiderreform und ich bin überzeugt, wir brauchen heute wieder eine. Wir haben uns hier viel zu stark der Welt angeglichen. Gott möchte, dass in der Gemeinde ein Raum ist der gegenseitigen Annahme, wo der Starke auf den Schwachen Rücksicht nimmt, wo wir darauf achten, dass wir niemandem zum Anstoß werden, die Frau nicht dem Mann, der Mann nicht der Frau, wo wir uns annehmen und wertschätzen, wo wir nach anderen Prinzipien leben als in der Welt, wo es vor allen Dingen um das Äußere geht und wow, wow, siehst du klasse aus heute. Gott möchte, dass wir die inneren Werte sehen. Lasst uns diese Dinge, ihr Lieben, ins Gebet nehmen. Versteht diese Predigt als eine liebevolle Ermahnung? Aber ich bin kein Richter. Ich bin nur ein Botschafter. Gott wird uns einmal richten und der Heilige Geist spricht zu jedem Herzen. Lasst uns das vor Gott bringen und wenn er uns führt, dann lasst uns in diesem Bereich eine Reform durchnehmen. Denn dann wird es nicht nur zu seiner Ehre sein, sondern auch uns selbst glücklich machen. Möge Gott uns das geben, dass wir auf diese Weise noch mehr als zuvor sein Bild widerstrahlen können, als Männer und als Frauen. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir kommen dankbar vor dich, weil wir erneut gesehen haben, wie wunderbar du uns geschaffen hast. In deinem Bild, dir ähnlich. Du hast uns etwas mitgegeben, viele Wesenszüge und Eigenschaften, die von dir selbst stammen. So wie Kinder ihren Eltern ähnlich sind, so sind wir dir, unserem himmlischen Vater, ähnlich gemacht worden. O Gott, du hast wunderbare Geheimnisse damit verbunden, dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast. Es zeigt etwas von deiner tiefen Liebe zu uns, so wie Christus seine Braut liebt. Von dieser Einigkeit, die du wünschst, die Liebe herstellen kann und die in dir selbst herrscht. Lieber Vater, wir wollen dir bekennen, dass wir dankbar sind dafür, aber dass wir heute auch Angriffen ausgesetzt sind. Und du weißt das. Der Böse möchte diese Bilder auslöschen und verzehren. Ich bitte dich, Herr, um den Heiligen Geist für jeden von uns, damit wir das erstens erkennen, wo er angreift. Aber dass du uns dann auch die Kraft schenkst und die Willigkeit und die Freudigkeit, deine Wege zu gehen und so inneren Frieden und Glück zu finden. Hilf, Herr, auch in diesem Bereich der Kleidung und des Äußeren, dass wir dir zur Ehre leben und auch in Rücksicht auf den Nächsten, dass wir keinen Anstoß geben. Danke, Herr, dass du uns kennst und verstehst und dass du immer nur unser Bestes wünschst und dass du unser Glück wünschst. So segne uns heute noch an diesem Tag, segne die Gemeinde hier. Segne uns alle, Herr, nach deiner Güte und wir dürfen es bitten und danken in deinem wunderbaren Namen. Amen.